Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 254. Joachim Nicholsen, die unterschätzte Kraft von Meditation im Business. In dieser Folge spricht der Management-Coach Joachim Nicholsen darüber, wie Meditation und Mentaltraining sein eigenes Unternehmerleben grundlegend verändert haben. Nach Jahren im Dauerstress und am Rand des Burnouts hat er mit einfachen Routinen neue Klarheit, Energie und Führungskraft gewonnen und teilt, wie dieser Wandel für jeden möglich ist. Was passiert, wenn Mentaltraining zur neuen Leadership-Routine wird? Es gibt hier praktische Tipps für den Einstieg, spannende Hintergründe aus der Psychologie und echte Erfahrung aus dem Unternehmeralltag. Erfahre, wie regelmäßige Meditation nicht nur Stress abbaut, sondern auch die Motivation und Innovationskraft steigert. Mit praktischen Tipps, wissenschaftlichen Hintergründen und ehrlichen Einblicken, warum Gelassenheit im Business kein Luxus, sondern ein Wettbewerbsvorteil ist.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht nicht nur Verantwortung, es braucht vor allem Gäste. Gäste, mein heutiger Podcast-Gast, der kommt aus der Nähe von Lüneburg, der kommt aus Hamburg, aus Börningstedt, so genau, ist richtig, ne? Und der heißt Joachim Nicholsen. Herzlich willkommen, Joachim.
Danke, Udo. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Na, aber ich erstmal. Wir beide kennen uns nur ein bisschen von der GSA, wir kennen uns von der Bühne. Und was es heute immer mehr braucht, Menschen mit Disziplin, mit Führung, aber wo es nicht nur um Führung geht, sondern vielleicht auch um ein paar mentale Strategien, wie wir besser werden können. Wie wir besser werden können im Führungsalltag. Und der liebe Joachim, der kennt sich da wirklich ganz gut aus. Und das seit vielen Jahren. Du bist in verantwortlicher Position gewesen, in verschiedenen Unternehmen, kennst den Mittelstand, begleitest heute Unternehmen in Führungsfragen. Lieber Joachim, wie bist du dazu gekommen? Mal einen ganz kurzen Überblick über deine Vita. Warum bist du das, was du heute bist?
Ja, das machen wir gerne. Also du hast es erwähnt, tatsächlich war ich lange in Führungsverantwortung, war auch lange Geschäftsführer und auch darunter auf allen Hierarchieebenen. Und zu einem Zeitpunkt, wo es eine wirklich intensive Wendung in meinem Leben gab, da war ich Interimsmanager. Also zu der Zeit saß ich jeden Montagmorgen um 6 Uhr im Flieger von Hamburg nach München. Das heißt jeden Montagmorgen 3 Uhr aufstehen, dann vor Ort 5 Tage arbeiten, Leben aus dem Koffer, 70-Stunden-Woche abends an der Hotelbar mit den Kollegen, kein Privatleben. Und wenn ich dann freitags abends nach Hause kam, habe ich erstmal meinen kleinen Sohn von meiner Ex-Frau abgeholt, damit er mit mir das Wochenende verbringt, als alleinerziehendem Vater, Sonntagabend. Zurückgebracht Montagmorgen nach München. Und wenn ich dann die nächste Woche wieder nach Hause kam, am Freitag oder am Samstag, dann habe ich alles erledigt, was in den letzten 12 Tagen liegen geblieben ist, was ich nicht geschafft habe. Und irgendwann war ich völlig erschöpft. Ich habe nur noch ein Leben im Grunde nach den Erwartungen anderer Menschen gelebt und war durch, auf gut Deutsch. Und in der Zeit kam ich zufällig in Kontakt mit einem Zen-Meditationskloster.
Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf,
ja, gerne.
Was du mir geschildert hast, das klingt ungefähr so, als wenn jemand zum Arzt kommt und sagt, Herr Doktor, ich rauche 60 Zigaretten am Tag, aber ich glaube, ich gehe noch ziemlich gesund und kann das aushalten. Und der Arzt sagt dir, wissen Sie was, das vorprogrammierte Lungenkrebs und bei dir war wohl etwas vorprogrammiert, so was du mir schilderst, wo ich sagen, Burnout gefährdet, Schlaganfall, ja. Herzinfarkt, irgendwas wird da kommen.
Und ja, ich glaub, tatsächlich.
So genau so war es, oder?
Also es gab damals keine offizielle Diagnose Burnout, aber rückblickend, nachdem ich mich viele Jahre mit dem Thema etwas mehr beschäftigt habe, würde ich sagen, ich war mindestens kurz davor. Und als ich dann mir damals, als ich dieses von diesem Zen-Meditationskloster hörte, habe ich mir da mal 3 Tage gebucht als Seminar, damit ich mal wieder richtig runterkommen kann. Das war die Idee. Und du sagst ja, wie bin ich das geworden oder wie ist das eigentlich gekommen, dass ich das mache, was ich jetzt mache? Und diese 3 Tage, das waren ja nur 3 Tage vor Ort, haben mein Leben aber dermaßen verändert, weil ich da vor Ort im Kloster sofort eine Ahnung bekommen habe, das ist möglicherweise etwas, was einen völlig neuen Twist in mein Leben bringen kann. Also was ein völlig neuer Aspekt war, nämlich das ganze Thema innehalten, Stille, einfach mal nichts tun. Ich hatte ja ein Wahnsinnsleben vorher, hochtourig bis dort hinaus. Und ich bin dann die nächsten 10, 12 Jahre dreimal im Jahr wieder ins Kloster gefahren. Und zwar mindestens 3 oder 4 Mal pro Jahr für mindestens eine Woche. Das heißt, ich habe da wirklich viel Zeit verbracht. Währenddessen habe ich weitergearbeitet als Interimsmanager, habe mich dann später sogar auch selbstständig gemacht als Management Coach, also auch in der Phase. Und was ich da wirklich gelernt habe in der Zeit im Kloster, das sind eigentlich 2 Dinge für mich und eins on top für die Arbeit als Führungskraft und mit Führungskräften. Also das Erste ist, und das gilt nicht nur für mich, sondern das weiß ich auch von vielen anderen, wenn wir im Kloster in aller Stille wirklich in Kontakt mit uns kommen, also wenn wir kein Smalltalk haben, kein Input von außen, kein Handy, keine E-Mails, gar nichts, sondern wir sind nur noch mit uns in Stille allein, dann lernen wir uns selbst erstens kennen und zweitens uns auszuhalten und selbst auszuhalten. Also das ist das Entscheidende, wenn wir merken, wir sitzen da tagelang mit unseren eigenen Gedanken und Gefühlen, sind die irgendwann zu Ende gedacht, die ganzen Gedanken. Und wir können auf unsere Gedanken und Gefühle von außen drauf gucken, ohne sie in dem Moment zu bewerten. Und wenn wir aufhören, unsere Gedanken und Gefühle zu bewerten, also im Zweifel schlecht zu machen, dann entsteht sowas wie innere Ruhe. Also ich sitze da einfach im Kloster und ich kann eh nichts tun. Also entsteht innere Ruhe durch das nicht mehr Bewerten der Gedanken. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, wenn ich jetzt hier auf meiner Matte sitze, also auf meinem Meditationsplatz, dann wird alles, was vielleicht morgen oder nächste Woche passiert oder was vor 3 Wochen passiert ist, zunehmend irrelevant. Es ist nicht mehr wichtig, wenn ich jetzt gerade im Hier und Jetzt sitze. Also es gibt so einen schönen Spruch an der Stelle, den hat ein Zen-Meister mal geprägt. Der Regen der nächsten Woche macht mich heute nicht nass. So, und das gibt große innere Freiheit, weil jetzt gerade passiert mir nichts. Jetzt gerade in dieser Sekunde habe ich ein tolles Leben. So, und das sind die beiden Dinge für mich selbst. Und was ist jetzt der Transfer? Wolltest du was gerade was sagen oder
Ja,
soll ich das mal?
nein, nein, ich finde das
Nee, führ
genau.
das mal aus.
Das, was du gesagt hast, also nicht, der Regen der nächsten Woche macht mich nicht nass. Das ist ja das, was wir bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern überreden. Die machen sich Gedanken um die nächste Woche. Wie geht es weiter mit den Umsätzen? Wie komme ich an Kunden heran? Oder habe ich dieses Problem? Die Wirtschaft geht nach unten heran. Meine Güte, ich mache mir ein Szenario, bei dem es oft um Horror geht. Um die schlimmsten Dinge, die passieren können im Leben. Und die entsprechend triggern mich natürlich auch. Und ich sage, um Gottes Willen, wie soll ich das alles machen? Wie soll ich das schaffen? Und ja, Fachkräfte kriege ich so nicht und dieses. Also wir machen uns Sorgen um Dinge, die noch gar nicht an die Tür geklopft haben und
Ja,
wir machen uns verrückt. Und das
also
finde ich ja toll, was du sagst. Zen, da musst du uns noch ein bisschen mitnehmen. Was können wir da lernen? Gerade speziell
ja, das mache ich
für
gerne.
Unternehmen.
Also genau, das sind eigentlich 2 Aspekte. Was du beschreibst, Udo, dass also die Dinge verschwinden ja nicht, nur weil ich gerade in Stille im Hier und Jetzt mit mir sitze. Ich muss mich als Managerin oder als Unternehmer sehr wohl mit dem beschäftigen, was in der Zukunft passiert. Also Management heißt natürlich, die Zukunft zu gestalten. Die Frage ist nur, ob ich erratisch und hektisch agiere und mich von eigenen spontanen Gedanken leiten lasse oder ob ich gelassen, ruhig und klar agiere. Und das ist etwas, was im Zen, in der Meditation wirklich passiert. Das ist jetzt eine Kurzform, weil wir eben nur einen begrenzten Zeitraum jetzt im Podcast haben. Aber wichtig ist, dass die Meditation uns auf Dauer klar macht und ruhig. Und das grenzt das auch übrigens deutlich ab von so einem esoterischen Oberbau. Also Zen-Meditation ist total straight und klar und macht uns geklärt im wahrsten Sinne des Wortes. So, und wenn wir gelernt haben, zwischen Reiz und Reaktion auf etwas, was kommt, liegt ein Raum indem ich agieren kann, dann können wir eben auch solche Management-Herausforderungen, die du aufgezählt hast, mit mehr Klarheit und Gelassenheit gestalten. Also das ist das Entscheidende. Wir reagieren nicht, sondern wir gestalten. Und das ist das eine, diese innere Ruhe und Klarheit, die man sich über die Jahre antrainiert im Kloster. Und das Zweite ist, was ich noch unbedingt nennen möchte, ist das ganze Thema Führung. Also die Führung von Mitarbeitenden ändert sich drastisch. Nämlich, also der Prozess geht so, in dem Moment, wo ich anfange, mich selbst kennenzulernen, also wo ich mich selbst fühlen kann, bekomme ich ein Gefühl dafür, was ist eigentlich im Menschen, jetzt etwas generischer ausgedrückt, so typischerweise los. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem anderen Menschen gegenüber oder einem anderen Menschen gegenüber sitze, in einer Führungssituation zum Beispiel, steigert das meine Fähigkeit, einen anderen Menschen ebenfalls zu fühlen oder zu spüren, erheblich. Also wenn ich mich kenne, dann habe ich auch eine viel bessere Chance, den anderen kennst oder den anderen zu fühlen. Es entsteht sowas wie Resonanz. Und diese Resonanz ist umgangssprachlich ausgedrückt vielleicht auch sowas wie Mitgefühl, also mit Bindestrich geschrieben, Mitgefühl. So, und wenn das eintritt, das heißt, wenn also diese Resonanz zwischen mir und meinem Gegenüber eintritt, dann habe ich eine ganz andere Möglichkeit, mit diesen Menschen die Situation zu bewerten. Also Führung, das ist einer meiner Kernsätze immer, Führung ist Interessenausgleich. Dazu ist es natürlich spannend, was ist mein Interesse auf Basis meiner Emotionen oder meiner Managementanforderungen und was ist das Interesse meines Gegenüber. Also in dem Moment, wo ich gelernt habe, mit mir selbst mitfühlend zu sprechen, kann ich das auch mit anderen. Das klingt jetzt ein bisschen spooky vielleicht, aber meine persönliche Erfahrung aus vielen Jahren, die ich dann noch weiter Geschäftsführer oder Interimsmanager war, wenn ich Menschen einlade, ebenfalls erst mit sich Kontakt aufzunehmen und dann mit mir ins Gespräch zu gehen oder mit Kolleginnen und Kollegen, dann steht oft eine ganz neue Gesprächsebene. Also zusammengefasst, Klarheit und Gelassenheit lerne ich für die Management-Herausforderungen, die du genannt hast. Und zweitens, ich lerne so etwas wie Mitgefühl, was die Führung von anderen Menschen revolutioniert.
Wenn ich das mal so rekapituliere, die Führung der Vergangenheit, sagen wir mal in den 90er Jahren, da ging es immer darum, ich habe als Führungskraft, als Unternehmen habe ich Ziele. So, und jetzt will ich
Ja.
meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter will ich dahin hinbringen, dass die meine Ziele mitverwirklichen. Man hat aber inzwischen erkannt, dass es viel sinnvoller ist, und das ist ja auch ein Punkt, den du erwähnst, die Mitarbeiter mit zu nehmen. Deswegen heißen
Ja.
wir auch Mitarbeiter oder Mitarbeitende oder Mitarbeiterinnen. Sozusagen,
Genau.
was sind denn deine Ziele und wie können wir die beiden zusammenführen und wie können wir aus diesem Ziel, was ich habe, und deinem Ziel noch mehr machen? Wie können wir das anreichern mit deinen Gedanken? Wie können wir es mit meinen Gedanken anreichern? Und wenn wir in diesen Switch gehen und sagen, dann kann daraus viel, viel mehr entstehen als das alte, oder die Mufti, wir machen das so und das haben wir schon immer so gemacht und das ist die Zielsetzung und das wollen wir erreichen. Im nächsten Jahr wollen wir 10% machen. Ja, das können wir gerne tun, aber welche Ideen hast du denn? Ist aus deiner Sicht denn möglich? Und das finde ich so fantastisch. Deswegen nimm uns doch mal ein bisschen mit in deinen Praxis- oder Beratungsalltag. Wie geht das, wenn die Leute sagen, ja, also wissen ja, Nicholson, wir müssen noch mal, wir brauchen mal ihre Hilfe. Wie machst du das denn?
Du hast von Zielen gesprochen, Unternehmenszielen. Die gibt es selbstverständlich. Das, was du beschrieben hast als Führungsstil aus den 90ern, das macht im eigentlichen Wortsinne keinen Sinn. Also, was braucht ein Unternehmen für die Erreichung der Unternehmensziele? Es braucht vor allen Dingen motivierte Mitarbeitende, die sich einbringen. So, und die Frage ist ja jetzt, wie entsteht Motivation? Also es gibt immer wieder Führungskräfte, sogar Unternehmensinhaberinnen, also Geschäftsführer, wirklich Top-Level, die überlegen, wie kriege ich meine Mitarbeiter motiviert? Und meine Antwort ist sinngemäß, falscher Ansatz. Du kannst deine Mitarbeitenden nicht motivieren, sondern du kannst nur Rahmenbedingungen schaffen, die dazu geeignet sind, dass Mitarbeitende motiviert sind. Und dazu gehört, auf die Art und Weise, wie wir es eben schon hatten, ins Gespräch zu gehen. Also Führung ist Interessenausgleich. Wann sind Menschen motiviert? Sie sind dann motiviert, wenn sie sich mit dem Unternehmen oder mit der Unternehmensidee oder mit der nächsten Aufgabe bis Dienstag oder mit dem anstehenden Projekt identifizieren. Also wenn ich mich damit identifiziere, das also zu meinem Baby mache als Mitarbeiter, dann habe ich auf gut Deutsch, wir würden jetzt zu zweit sagen, es hört ja keiner zu, da habe ich Bock drauf. So, und das habe ich dann, wenn zwei Faktoren zutreffen, und das ist eben entscheidend. Nämlich erstens, wir teilen Ziele. Also wir haben ein gemeinsames Zielbild. Du hast das Thema Ziele angesprochen. Das sind Unternehmensziele, das sind aber auch, und das jetzt wird es wichtig, das sind aber auch, wenn wir ehrlich sind, persönliche Ziele des Unternehmensinhabers oder der Geschäftsführerin. Und dann habe ich mir gegenüber ein Team sitzen, die haben ganz andere persönliche Ziele. Also ich kann nicht erwarten, dass eine Mitarbeiterin das Ziel hat, das Unternehmensziel zu erreichen. Das ist unrealistisch. Also manchmal, ja, in einer idealen Welt. Aber hier geht es oft um persönliche Ziele. Und jetzt ist die Frage, was ist die Schnittmenge meiner Ziele und deiner Ziele? Wenn wir da eine ausreichend große Schnittmenge finden, und das braucht viel Kommunikation, Interessenausgleich, wie gesagt, dann haben wir die erste Voraussetzung schon mal erfüllt. Also wenn wir sagen, okay, wenn wir das und das machen, dann erreichst du deine Ziele und ich meine als Unternehmen oder als Geschäftsführerin. Der zweite Faktor das sind gemeinsame Werte. Also was ist mir eigentlich wichtig? Die erste Frage nach den Zielen ist, da ist ja die Schlüsselfrage, was wollen wir eigentlich erreichen oder was will ich erreichen oder wozu ist das gut, was ist der Nutzen für mich oder für das Unternehmen? Und bei dieser anderen Schnittmenge, gemeinsame Werte, da geht es um die Frage, was ist mir eigentlich wichtig? Wofür stehe ich ein oder was macht mich oder das Unternehmen aus? Also man kann einen Mitarbeiter schlecht fragen, was sind eigentlich deine wichtigsten Werte? Dann kriegt man eher ein deutsches Fragewort mit H, ein deutsches Fragewort mit H, nämlich hä. Aber wenn ich frage, was ist dir denn wichtig bei dem Projekt für deine Arbeitsbedingungen oder für das Unternehmen oder überhaupt für dein Leben, dann kann ich auch da nach der Schnittmenge suchen. Also zusammengefasst, ich brauche eine ausreichend hohe Schnittmenge beim Thema Werte und ich brauche eine ausreichend hohe Schnittmenge beim Thema Zielbild. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich mich mit der Aufgabe bis Dienstag oder mit dem nächsten Projekt oder mit dem Unternehmen, das kann ich beliebig skalieren, kann ich mich identifizieren und dann bin ich motiviert. Und um eine Schnittmenge an Werten zum Beispiel zu finden oder Zielen, und da bin ich dann als Unternehmensinhaber Vorbild, brauche ich natürlich einen sehr guten Kontakt zu mir selbst. Und jetzt kriegen wir den großen Bogen zum Thema Meditation oder Rückzug oder Innehalten. Wenn ich mir nie die Zeit nehme, mir darüber klar zu werden, was ich als Unternehmenslenkerin oder als Mensch überhaupt möchte, was mir wichtig ist, was ich erreichen möchte, was meine eigenen Bedürfnisse sind, habe ich gar keine Chance, mit den Mitarbeitenden über gemeinsame Werte oder gemeinsame Ziele zu sprechen. Also ich brauche erstmal die Selbsterkenntnis, die Selbstwahrnehmung und darüber auch die erlernte Fähigkeit, auf einer anderen Kommunikationsebene nach den Gemeinsamkeiten zu suchen. Dann sind wir wieder beim Thema Resonanz oder Mitgefühl. So ist der große Bogen. Das ist jetzt ein bisschen zusammengefasst, aber ich glaube, man versteht, wie der Zusammenhang ist.
Da will ich noch mal genau nachfragen. Wenn ich jetzt so
Ja,
als
gerne.
Zuhörer da sage, ja, ist klar, verstehe. Okay, naja, ich will ja Geld. Also ich komme ja aus Berlin, ne, kann sagen, naja,
Ah.
geht ja auch, ich will ja Geld machen. Wa? Sag mal, soll ich mich da jeden Tag hinsetzen, meditieren? Was hat denn davon? Wie soll das aussehen und so? Nehmen wir uns doch ein bisschen mal mit in
Ja,
die Welt
also
der
bei mir, das mache ich.
Meditation, welches Benefit habe ich davon und wie gehe ich es an?
Das Benefit ist Klarheit, innere Klarheit. Also Kontakt zu mir selbst und innere Klarheit. Das sind die beiden wichtigsten Effekte, also aus dem zusammenhängend heraus, die ich beschrieben habe. Und wenn ich eben innerlich klar bin mit mir selbst, dann entsteht auch so etwas, was wir Selbstbewusstsein nennen. Also ich bin mir meiner selbst bewusst und das ist im eigentlichen Wortsinne Selbstbewusstsein. Und mit diesem Selbstbewusstsein kann ich eben gerade in einen Raum reingehen und mein Team führen oder Dinge besprechen, wie wir es eben diskutiert haben. So, jetzt stellst du die Frage, wie fange ich das eigentlich an? muss ich jeden Tag meditieren? Da sage ich, es ist zumindest nicht schädlich. Also bei mir damals war es eben dieser Anlass, kurz vorm Burnout. Ich wusste eigentlich nicht wirklich, was mich erwartet. Ich hatte nur das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Komm, ich probiere das mal aus. Im schlimmsten Fall hatte ich ein schönes Wochenende am Chiemsee. Da war das damals, auf der Fraueninsel in Chiemsee im Kloster. Und es gibt ein Riesenangebot in Deutschland an Meditationsseminaren für Führungskräfte oder auch gerne Denglisch Leadership-Seminare, wobei ich die gar nicht mal zwingend brauche. Ich kann auch einfach Meditation Basic nehmen. Meine Beobachtung ist bei mir und auch bei anderen Menschen, die viel Verantwortung tragen, dass die Lernkurve sehr steil ist. Also wenn ich mir einfach mal die Zeit nehme, wenn ich mal 5 oder 7 Tage in die Stille setze, also einfach mal innehalte und lerne, wie geht das eigentlich grundsätzlich, dann habe ich schon ganz intensive Impulse mitgenommen, dass ich grundsätzlich verstehe, wie ticke ich eigentlich und wie kann ich mit mir umgehen. So, und jetzt zum Täglichen. Also ich habe tatsächlich jahrelang die Morgenroutine gehabt. Ich habe morgens eine halbe Stunde meditiert. Meditation muss aber nicht mit geschlossenen Augen auf der Matte sitzen heißen. Das können auch andere Dinge sein. Mittlerweile ist meine Morgenroutine etwas abgewandelt. Also ich mache zurzeit seit 1,5 Jahren jeden Morgen 30 Minuten Workout nach dem Aufstehen. Da bin ich auch sehr intensiv mit mir im Kontakt. Ich mache das hier zu Hause. Ich habe hier mein TRX-Band an der Wand und meine Übungsmatte. Das ist auch eine Form des Kontakts zu sich selbst. Wichtig bei der Sache ist Kontinuität. Also wenn ich einmal bei einem solchen Zen-Seminar war, ist das gut. Steile Lernkurve. Ich habe es verstanden, wie es grundsätzlich geht. Aber dann ist es eben schon empfehlenswert, Minimum einmal im Jahr wieder hinzugehen, um das immer wieder aufzufrischen und mit sich selbst einfach mal eine Weile allein zu sein. Plus Morgenroutinen zu Hause, die verhindern, und das ist das Entscheidende, Udo, dass ich nicht aus dem Bett aufstehe, so wie ich es früher gemacht habe, sofort an die Kaffeemaschine gehe, mir eine Tasse Kaffee ziehe und noch mit in der Unterhose im T-Shirt am Küchentresen sitze und schon die E-Mails checke mit der K Tasse Kaffee am Küchentresen. Ich bin sofort in einem, wie soll ich sagen, in einem Hektikmodus innerlich. Und das gilt es zu durchbrechen. Und dazu muss ich aber wissen, wie das geht. Das heißt also, ich lerne es erstmal initial, im Kloster zum Beispiel. Und dann ist es wichtig, den Morgen so zu gestalten, dass ich nicht sofort in die Hektik komme. Und wenn ich dann eine halbe Stunde früher den Wecker stellen muss, dann ist das eben so. Das mache ich mittlerweile. Früher konnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich eine halbe Stunde früher aufstehe. Heute diskutiere ich das mit mir abends nicht mehr. Der Wecker steht halt so, wie er steht.
Ja, spannend, ganz spannend. Also ähnlich ist es bei mir mit der Morgenroutine. Allerdings kann ich es mir nun leisten, auch aufgrund des etwas fortgeschrittenen Alters. Ich stelle mir gar keinen Wecker, weil mein Körper wacht dann auf, wenn er sagt, so, jetzt ist Zeit aufzustehen, jetzt mach das bitte. Und dann ist es auch so, also ich fange nicht mit E-Mails oder ähnlichen Dingen, ich fange grundsätzlich immer mit Sport an. Genau mit dem, was du sagst. Ich habe ein Laufband, ich habe also meine Übungen, die ich da täglich mache. Und dann lerne ich auch noch ein bisschen was dabei. Manchmal gucke ich ein paar Videos, die mir neues Wissen bringen. Und ich bin dann mit mir ganz alleine und erst dann startet ein, also dann hat der Tag gestartet, aber dann geht es weiter, wenn ich mir Zeit für ein ganz, ganz kleines Frühstück nehme und gehe dann erst in den Tag hinein. Und ich glaube, das ist das, was viele vermissen. Sie sind geprägt von der Routine, die andere ihnen vorgeben. Und wenn ich die Routine habe, die andere mir vorgeben, dann habe ich doch gar keine Chance, aus diesem, ja, Wirrwarr auszusteigen, sondern ich möchte doch der Herr über mein Leben sein. Und da sind die Dinge, die du gesagt hast, finde ich ganz fantastisch. Jetzt mal eine Frage, konkrete Frage zu dem, weil manche wird das interessieren. Ja, was heißt denn jetzt dieses Meditieren? Ist es das im Schneidersitz hinsetzen, die Augen schließen, die Hände auf die Oberschenkel legen? Was ist es denn? Welche praktischen Tipps hast du für unsere Hörer und Zuschauer dabei?
Ja, das, was du da gerade beschrieben hast, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Teil. Genauso kann ich das machen. Ich muss nicht im Schneidersitz sitzen. Also ich hatte zum Beispiel, das können wir ja hier vertraulich unter uns besprechen, ich hatte Hüfte. Da wird das mit dem Schneidersitz echt schwierig. Aber es gibt so kleine Holzbänkchen, Es gibt da andere Methoden, die man nutzen kann. Mittlerweile ist meine Hüft-OP durch. Ich kann wieder im Schneidersitz sitzen. Aber im Prinzip ist das schon richtig. Ich sitze in einer aufrechten Haltung auf einem Kissen im Schneidersitz oder auf einem kleinen Holzbänkchen. Wichtig ist, dass ich mich nicht hinlege, weil ich dann möglicherweise wieder einschlafe oder dass ich dann in einen Modus komme, wo ich wegträume. Also Meditation ist tatsächlich Wachheit und Klarheit, auch wenn sich das auf den ersten Blick nicht so anhört. Natürlich kann ich auch Sportroutinen machen. Das Entscheidende bei der Meditation ist, und das gilt es auszuprobieren, was für mich am besten passt, ist, dass ich nicht denke. Also das Ziel der Meditation ist immer nicht denken. Das ist das Entscheidende. Insofern, wenn ich beim Sport noch ein Video gucke, kann man machen. Also Next Level wäre gar nichts machen beim Sport, sondern wirklich mit sich
Sport
allein
machen.
sein.
Sport machen halt.
Was?
Sport
Wie bitte?
machen halt.
Ja,
Genau.
genau, Sport, ja, genau, nur Sport machen, nichts weiter. Dieses Nichtdenken, also das Durchbrechen der Denkroutinen, das ist der eigentliche Kniff. Und dazu ist das, was du beschrieben hast mit diesem bestimmten Meditationssitz, super geeignet, in der Tat. Und es kommt eben immer darauf an, ich gebe dir mal ein Beispiel, wo das auch ganz praktisch angewendet werden kann. Also kürzlich hatte ich hier einen Unternehmer im Coaching, der ist Gesellschafter eines großen bekannten Familienunternehmens in Deutschland. Ich sah das schon, als er hier mit seinem großen SUV vorfuhr vor meinem Coachingraum. Da war er am Telefonieren. Dann hat er den Motor abgestellt und hat weiter telefoniert. Und es dauerte bestimmt 10 Minuten, bis er aus dem Auto ausstieg, um zu unserem Termin zu kommen. Und in diesem Modus, also die Haare im Wind sozusagen, kam er bei mir an. Und wir wollten ein paar Dinge besprechen. Wir waren mitten im Coaching-Prozess und eigentlich war klar, um welche Themen es heute gehen würde. Und er kam in einem Modus in den Coaching-Raum, wo ich schon merkte, das geht gar nicht. So
Ja.
können wir nicht arbeiten auf gut Deutsch. Also im Coaching ist es eben wichtig, dass du dich auf dich selbst konzentrierst und auf nichts anderes. Dazu war er überhaupt nicht imstande in der Situation. Das ist völlig ohne Wertung, das ist nur beschreibend gemeint. Also habe ich ihn eingeladen, sich mit mir, Entschuldigung, auf die Meditationsmatte zu setzen. Das hatten wir vorher noch nicht zusammen gemacht. Und seine Frage war eher skeptisch. Wie sollen wir meditieren oder was ist hier los? Also er war eher im Widerstand, möchte ich es mal ausdrücken. Und habe ich gesagt, nee, keine Sorge, wir meditieren nicht, wir machen einfach nur Mentaltraining. Und dieser
Das
Begriff
klingt wesentlich
Mentaltraining,
besser. Also für
ja,
Führungskräfte klingt das super.
das fand er auch. Und dann hatten wir einen Deal, habe ich gesagt, okay, wir machen hier mal Mentaltraining einfach, damit Sie sich ein bisschen beruhigen können. Und damit war er auch grundsätzlich einverstanden mit dem Ziel. Und dann haben wir uns auf die Matte gesetzt. Ich habe ihm das erklärt, diese Technik, also es geht letzten Endes um Atembetrachtung, um vom Denken wegzukommen. Und das hat er auch wirklich bereitwillig und dankbar mitgemacht und kam innerhalb von wenigen Minuten, also wir haben vielleicht 10 Minuten gesessen, kam er runter. Und dieses Runterkommen, also erstmal körperlich, man setzt sich halt runter auf die Meditationsmatte und dann aber auch mental, das hat bei ihm in dieser kurzen Zeit schon so eine Veränderung seines inneren Zustandes herbeigeführt, dass wir in dem Moment oder ab dem Moment arbeitsfähig waren. Das war großartig. Und das ist ein ganz kleines Beispiel, wie man in kürzester Zeit sich selbst in einen anderen Modus bringen kann. Also wenn ich die Technik des Meditierens grundsätzlich verstanden habe, wenn ich grundsätzlich verstehe, worauf es ankommt, dann kann ich auch im Büro sitzenderweise 2 Minuten mein Handy ausschalten und den Outlook-Posteingang ausschalten und mich auf eine bestimmte Art und Weise in Stille mit mir selbst begeben und sofort bin ich in einem anderen Modus. Das ist wie in 30 Minuten Powernap. Das kann ich durch wenige Minuten Stille mit einer bestimmten Technik kann ich das schon erreichen. Und die Technik ist nicht kompliziert, das versteht jeder. Das ist ganz einfach.
Und es ist so wichtig, denke ich. Also das kenne ich aus meinem Coaching-Erlebnis. Tauche ein in ihre Welt und nimm sie mit in deine Welt. Also so könnte es zum Beispiel sein, dass du sagst, lass uns mal Folgendes machen. Also die Vokabeln, die du benutzt, müssen ja erstmal die sein, die die Leute verstehen. Wenn jetzt zum
Ja.
Beispiel solltest sagen, lass uns mal ein High-Performance-Mental-Training machen, dann sagst du, oh. Das ist ja gut. Das ist ja sowas. High-Performance-Mentaltraining ist nichts anderes als das, was du gemacht hast. Aber es ist ein ganz anderes Bild, was derjenige hat. Und die Bereitschaft, das mitzumachen, die ist erheblich größer, als wenn du sagst, lass mal meditieren. Nö, das will ich jetzt wirklich nicht.
Ja,
Und
nee, so einen esoterischen Kram will ich nicht.
nee, das machen wir überhaupt nicht. Ne?
Nee, das
Im
geht
Grunde
nicht.
ist das nichts anderes. Ist ein anderes Label, was wir dranhängen.
So,
Und das
aber
ist
es
ja
ist
auch sehr
egal.
wichtig.
Genau, wie du sagst, am Ende ist das egal. Es kommt eben darauf an, die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und dieses Mini-Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Und dafür ist es eben auch wertvoll, das, was ich vorhin beschrieben habe, wenn ich mit mir Erfahrungen gesammelt habe, dann kann ich auch eine Tonalität finden im Gespräch mit meinem Gegenüber, in diesem Fall war es ein Unternehmer, um ihn abzuholen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt miteinander, wie kommen wir hier ins Arbeiten? Also, bevor ich die Meditation angefangen habe, hätte ich das niemals so machen können, nie. Letzten Endes gab es einen hohen Nutzeffekt in kürzester Zeit.
Es ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, jetzt hast du den Unternehmensleiter, die gerade davon überzeugen können, aber wie kann ich das jetzt weiter verbreiten in meinem Unternehmen, indem ich meine Mitarbeitenden dazu nehme? Wie kann das funktionieren?
Ja, also es gibt in der Tat, nee, anders angefangen. Wenn ich mich in eine Meditationspraxis begebe, dann verändert sich mein Geist und auch meine Sicht auf Beziehungen, auf die Arbeitswelt und so weiter. Das Risiko dabei ist tatsächlich, dass ich mich weiterentwickle und somit möglicherweise von meinem Unternehmen und meinen Mitarbeitenden wegentwickle. Also es gibt Persönlichkeitsentwicklungsstufen und ich bewege mich weiter, vielleicht sogar ich bewege mich auf eine gewisse Art und Weise nach oben. Es gibt da so ein Prinzip, Spiral Dynamics heißt das. Also meine Persönlichkeit entwickelt sich weiter durch Meditation, wenn ich es länger mache. Jetzt ist die Kunst darin, besteht darin, nicht abgehoben zu werden. Also mich nicht über die anderen zu erheben. Nach dem Motto, ich weiß jetzt, wie es geht mit der Meditation und ich erkläre euch mal die Welt. Das ist natürlich total kontraproduktiv. Stattdessen ist ein Teil der Praxis und der Übungspraxis auch des mentalen, wie soll ich sagen, des Verstehens, worauf es ankommt, ist am Boden zu bleiben. Also die Erdung ist super wichtig, dass ich am Boden bleibe, dass ich dieses Mitgefühl, was ich vorhin schon erwähnt habe, auspräge, dass ich auf Augenhöhe mit den Menschen kommuniziere und nicht mein Ego über anderes stelle, dann wäre ich nämlich noch sehr weit vorne im Weg, dann hätte ich noch nicht verstanden, worauf es ankommt, sondern es geht eben um gute Beziehungen. So, wenn es mir gelingt, gute Beziehungen zu pflegen, die werden sogar besser, wenn ich eben in der Meditationspraxis unterwegs bin, dann kann ich durch die Art und Weise, wie meine Haltung sich verändert und sichtbar wird, durch die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich kommuniziere, wie ein Vorbild wirken. Also ich kann Menschen einladen, bestimmte Sichtweisen zu überdenken. Ich kann aber auch durch mein ganzes Verhalten wie ein Stein wirken, der ins Wasser geworfen wird, in einen glatten See, und von wo aus sich die Wellen ausbreiten. Und dann wirke ich eben wie ein Stein im Wasser, wellenartig kann sich das im Unternehmen ausbreiten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe hier auch mit einer Unternehmerin gearbeitet, die war Gründerin vor 14 Jahren und hatte dann irgendwann 95% ihres Unternehmens an einen Investor verkauft und hatte dadurch plötzlich eine andere Tonalität im Unternehmen. Da ging es nämlich nicht mehr um Zwischenmenschlichkeit und um Vision, sondern es ging um Return on Investment und Top-Down-Management. Und diese Unternehmerin Anfang 40 in dem Moment hat Meditationspraxis auch geübt und war in einem Selbsterfahrungsretreat, was ich mit einer Partnerin zusammen veranstalte, und hat diese Prinzipien, die wir gerade hier besprechen, verstanden und verinnerlicht. Und als sie zurückkam ins Unternehmen, nach wirklich nur einer Woche, hat sie sofort anders mit ihren Mitarbeitenden kommuniziert. Das heißt, diese ganze Tonalität, die Atmosphäre, die Kultur, hier geht es nur noch um Top-Down und Return on Investment. hat sich verändert durch ihren persönlichen stark verbesserten Kontakt zu sich selbst und dadurch durch ihren stark verbesserten Kontakt zur Mannschaft. Und plötzlich entstand wieder Verbindung und Beziehung, weil sie als Vorbild agiert hat und auch wie eine Art energetisches, wie so ein Magnet hat sie Menschen wieder angezogen. Und die ganze Kultur hat sich innerhalb kürzester Zeit verändert, dadurch, dass sie einfach anders auftrat. Sich gar nicht To-Do-Listen vorgenommen. Jetzt führe ich wie folgt an, das erstens, zweitens, drittens, sondern durch ihre vollständig veränderte Haltung und durch ihr verändertes Verhalten hat sie die Menschen wieder zum Team zusammengeschweißt in ihrem Unternehmen.
Das finde ich faszinierend, aber sag mal, es ist doch bestimmt auch sehr, sehr wichtig, dass nicht nur, also mein Auftritt im Unternehmen als Führungskraft, ich verändere mein Verhalten, aber da muss doch auch meine Familie, meine Partnerin, meine Kinder, die müssen doch auch mitgenommen werden. Das heißt, wenn ich mich sozusagen für die anderen zum Esoteriker entwickle, sagen die, oh mein Gott, was ist denn jetzt mit Papa los? Sondern das muss doch einhergehen in dieser Entwicklung, oder? Wie siehst du das?
Also, erstmal der Begriff Esoterik, gegen den sträube ich mich so ein bisschen,
Genau. Ja,
weil
deswegen ist es provokant, sage ich ja, weil andere
ja, genau.
möglicherweise
Also,
so
Zen ist eben,
vorsichtig.
hat mit Esoterik erstmal nichts zu tun, sondern es ist tatsächlich sehr klar und sehr, sehr offen. Also, das Thema Familie ist schon ein Thema. Ich will es mal so ausdrücken. Nachdem ich oder im Laufe dieser 10 Jahre, nachdem ich zum ersten Mal im Kloster war, habe ich erstens meine damalige Beziehung verändert. Ich habe zweitens meinen Job gekündigt und ich habe drittens meinen Freundeskreis auf links gedreht. Mein Leben ist also, was ich jetzt führe, mit meiner jetzigen Beziehung, mit meinem jetzigen Freundeskreis und meinem jetzigen Job, ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was damals war, vor 15 Jahren jetzt mittlerweile. Also es ist schon so, dass wir durch den veränderten Kontakt mit uns auch einen veränderten Blick auf unsere Lebenssituation erhalten. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das ist ja sogar eigentlich auch part of the game sozusagen. Wenn ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, obwohl ich in diesem Kontext angestrengt und nicht mehr glücklich bin, dann lasse ich einfach alles so, wie es ist. Wenn ich aber intensiv anfange, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mit meinem Leben, zum Beispiel durch Meditation oder durch Zen, dann, jetzt in Anführungszeichen, riskiere ich natürlich, dass ich meine Lebensführung in Frage stelle. Und da kann es dann schon mal sein, dass ich mir die Frage stelle, bin ich eigentlich wirklich einverstanden mit dem Leben, wie ich es im Moment führe, dass ich da Antworten bekomme, die anders sind als noch vorher. Das kann passieren. Wenn mir das zu heikel ist, also wenn ich Sorge habe, bei mir könnte sich innerlich was verändern und mein Blick auf mein Leben und meinen Kontext, mein Umfeld könnte sich verändern, dann lasse ich das lieber. Also es ist mit Nebenwirkungen verbunden, sich wirklich in die Zen-Praxis zu begeben. Das stimmt.
Das habe ich mir.
Andererseits kann ich so sagen, also das ist bei mir jetzt ein bisschen her. Vor 15 Jahren habe ich angefangen. Ich bin mit dem Leben, wie ich es jetzt führe, total glücklich. Es ist anders. Anderer Job, andere Beziehung, anderer Freundeskreis, andere Haltung zum Leben. Also der Effekt tritt irgendwann ein. Ja, und der kann so oder so. Ich kenne auch Menschen, auch Coaches von mir, die nach einer gewissen Phase sagen, ich erkenne wieder, wie glücklich eigentlich das Umfeld ist, in dem ich früher gelebt habe. Ich habe nur den Kontakt dazu verloren. Also ist gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten stand eine Unternehmerin vorne im Seminar am letzten Tag und berichtete der Gruppe mit Tränen in den Augen, ich habe vergessen, was für einen tollen Mann ich eigentlich habe. Also dieser Kontakt zu sich selbst kann auch genau in die Richtung gehen, dass man merkt und dankbar wird, was für ein großartiges Leben man eigentlich führt, aber man das durch Stress und überbordende Verantwortungsübernahme aus den Augen verloren hat. Also
Und so
der
kann
Blick wird klarer in die eine oder andere Richtung.
Und so kann man dann mit Mut, Freude und Gelassenheit führen. So heißt der Titel
Genau.
eines Buches, das du geschrieben hast vor einiger Zeit. Und da hast du die Prinzipien auch der Zen-Meditation mit reingebracht. Erzähl uns ganz kurz, worum geht es in diesem Buch, wenn Menschen das nachlesen möchten?
In dem Buch geht es um einen großen Zusammenhang zwischen, also am Ende geht es um Organisationsentwicklung oder gute Unternehmensführung. Und in dem Buch leite ich den Zusammenhang her zwischen der Persönlichkeit und der Person des Unternehmers oder der Unternehmerin oder der entscheidenden Führungskraft, das kann auch eine Geschäftsführung sein, und guter Führung. Also diese Zusammenhänge, die wir eben ausführlich besprochen haben, versuche ich da auf eine einfache Formel zu bringen. Nämlich, wenn ich das Unternehmen gut führen möchte und entwickeln möchte, dann ist es gut, dass ich vorher verstehe, wie führe ich Teams gut. Also wie kann ich gut mit Teams arbeiten und diese motivieren. Über Motivation haben wir auch schon gesprochen. Bevor ich Teams gut führen kann, ist es gut, wenn ich einzelne Menschen erreichen und führen kann, also 1-zu-1-Führung. Und um das zu können, noch einen Schritt zurück, ist es gut, dass ich mich selbst erstmal führen kann. Wir haben auch schon darüber gesprochen, zwischen einem Reiz und der Reaktion, Führung zum Beispiel, kann ein Raum der Entwicklung liegen. Also wenn ich mich selbst gut führen kann, kann ich auch andere Menschen gut führen. Und fünftens, um mich selbst gut führen zu können, und jetzt kommen wir zum Kern der Sache, ist es eben Voraussetzung, dass ich mich selbst erstmal kenne, also Selbstwahrnehmung. Also in dem Buch beschreibe ich diese 5 Stufen von der Selbstwahrnehmung über die Selbstführung zur Fremdführung, Teamführung und Organisationsführung. Und in allen 5 Stufen gehe ich in die Tiefe in dem Buch. Also wie erreiche ich eigentlich Selbstwahrnehmung? Oder auch ein bisschen später, weiter hinten im Buch, was hat eigentlich Selbstwahrnehmung und Selbstführung mit Teamführung zu tun? Also wie verändert sich Teamführung? Wie ist eine gute Kommunikation, eine gute Haltung mit Teams, um diese führen, motivieren und begeistern zu können? Ich gehe da auch ein, in dem Fall, wo es gerade um Teams geht, mache ich auch einen kleinen Exkurs in agile Führung. Also was ist eigentlich agile Führung? Das ist ja keine Methode, versuche ich darzustellen, sondern eine Haltung. Also agile Führung muss ich aushalten können, aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit.
Ja, klar.
Aber im Kern geht es um diese 5 Stufen von der Selbstwahrnehmung bis hin zur Organisationsentwicklung oder Unternehmensführung.
Das waren ja schon wunderbare Tipps. Lass uns vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz darauf eingehen, wenn der ein oder andere Hörer oder Zuschauer, Zuschauerin sagt, das ist spannend, ich bin auch in so einem Umfeld, wo ich vielleicht so ein bisschen gefährdet bin, Burnout. Was könnten so die ersten Schritte sein, die Wege zu gehen zu mehr Gelassenheit in deinem Sinn? Was würdest du Menschen empfehlen?
Ich glaube, es kommt auf 3 Dinge an, die eher eine Haltung beschreiben. Also die Schritte können dann ganz praktisch sein. Ich gehe zum Beispiel ins Kloster und lerne Meditation. Aber mir geht es immer um 3 übergreifende Prinzipien. Das erste ist, hör auf, ausschließlich dich abzulenken durch E-Mails oder Erwartungen anderer Menschen oder das Handy oder. Also dieser ganze äußere Stress. Hör auf, dich nur abzulenken und zu reagieren, sondern beginne, dir selbst zuzuhören und dich selbst kennenzulernen. Das ist das erste Prinzip. Das zweite ist, wenn du das gelernt hast oder wenn du da Kontakt zu dir selbst bekommen hast, fang an, Dinge zu denken und auszusprechen in Beziehungen, die du bisher nicht sagen durftest. Also, geh wirklich ins Eingemachte, sprich über Emotionen, sprich über Erwartungen. Frag vor allen Dingen, und jetzt wird es entscheidend, frage auch dein Gegenüber, sei es in der privaten Beziehung oder sei es in der Führung, frage nach Emotionen und nach Bedürfnissen. Und das ist der entscheidende Durchbruch. Also wenn ich nicht mehr nur über die Sache rede, sondern über mich als Mensch und über dich als Mensch, beginnt der Zauber einer völlig neuen Beziehungsführung. Und das ist eben für Unternehmensführung genauso wichtig für das Führen einer Ehe zum Beispiel. Und das dritte Prinzip ist, glaube nicht, dass das Tempo deines Lebens ein Maßstab für Qualität sei. Ich habe es ja erwähnt, damals habe ich ein völlig irrsinniges Leben als Interimsmanager geführt und glaubte, Das war damals auch so ein bisschen Statussymbol. Mein Meilenkonto auf der Lufthansa-Karte hätte irgendwie was mit Qualität zu tun. Und das ist es genau gerade nicht. Also mach das Tempo deines Lebens nicht zum Maßstab für Qualität. Also erstens, hör auf, dich abzulenken. Fang an, dir zuzuhören. Zweitens, sprich aus, was du bisher nicht aussprechen durftest oder nicht wagtest. Drittens, mach das Tempo deines Lebens nicht zum Maßstab für Qualität. Das sind die drei Prinzipien. Und die verstehe und durchdringe ich zum Beispiel durch Meditation.
Lieber Joachim, ganz, ganz wertvolle Tipps, die du uns gegeben hast. Wer mehr von dir wissen möchte, der googelt einfach Joachim Nicholson und da gibt es ja diese bekannte Webseite www.joachimnicholson.de und dann findet man eine ganze Menge über dich. Das denke ich mal. Ich danke
Darf ich
dir.
noch eine zweite Website einbringen?
Ja, du darfst natürlich noch eine zweite Website einbringen, sehr gerne.
Die heißt nämlich
Ah.
exzellenzwerk.de. Also exzellenzwerk.de. Das ist die Website, über die man mehr erfährt, über dieses Retreat, was ich auch schon angesprochen habe, wo Menschen mit großer Verantwortung und dem Gefühl, ich möchte mal was für mich tun, in 5 Tagen, in 5 sehr intensiven Tagen eben einen Weg für sich finden können, den wir gerade beschrieben haben.
Fantastischer Tipp, wunderbar, lieber Joachim, ich danke dir sehr für deine Zeit und für dieses intensive Gespräch.
Udo, ich danke dir für deine spannenden Fragen. Ohne Fragen keine interessanten Antworten, kein gutes Gespräch. Dankeschön.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.